Es gibt kaum ein zuverlässigeres Zeichen für den Beginn eines deutschen Urlaubs als ein Handtuch. Es liegt da, morgens um 7, auf einer leeren Sonnenliege. Der Besitzer selbst ist noch beim Frühstück. Vielleicht schläft er sogar noch. Aber sein Handtuch, das ist schon im Dienst. Es bewacht 2 Quadratmeter Kunststoff am Pool und sagt mit der Autorität eines notariell beglaubigten Dokuments: Hier wird später einmal jemand entspannen. Vielleicht, wenn das Buffet abgeräumt, der Kaffee getrunken und die passende Badehose gefunden ist. Bis dahin bleibt die Liege leer, aber eben nicht frei. Wir machen uns gern darüber lustig, auch zu Recht. Es ist schon erstaunlich, wie schnell zivilisierte Erwachsene bereit sind, wegen einer mit Sonnencreme bedruckten Stoffbahn die europäische Friedensordnung aufzukündigen. Ein Handtuch liegt da. Als gehört der Platz jemandem. Auch wenn weit und breit niemand zu sehen ist. Kennt ihr noch diese Möwen aus Findet Nemo? Meins, meins, meins. Manchmal liegen bei uns aber auch Handtücher, die einmal Liebe reserviert hatten. Sie sind jetzt kalt und nass und schwer geworden. Als warteten sie immer noch darauf, dass endlich jemand wirklich erscheint. Das ist der Moment, in dem der Pool verschwindet. Die liegen bleiben, aber auf einmal stehen sie mitten in einem gemeinsamen Leben. Da können eben auch Plätze jahrelang reserviert sein. Für ein Gespräch, das irgendwann geführt wird. Für Berührungen, wenn wieder mehr Zeit ist. Für einen Urlaub ohne Streit. Für den Abend, an dem beide ihr Telefon weglegen und sich ansehen, als hätten sie einander gerade erst entdeckt. Die Liebe soll kommen. Ihr Platz wird ja schließlich freigehalten, seit Monaten, seit Jahren. Leider hat ihr offenbar keiner gesagt, wann sie erscheinen soll. Währenddessen funktioniert das Leben überraschend gut. Es gibt ein Haus mit Garten, ein Bett und einen Grund zu bleiben. Rechnungen werden bezahlt, Einkäufe erledigt, Geburtstage nicht immer schön, aber rechtzeitig organisiert. Man kennt die Familienpasswörter, die Allergien und die genaue Temperatur, bei der der andere nachts das Schlafzimmerfenster schließt. Von außen sieht es nach Nähe aus, Vertrautheit. Von innen kann es sich anfühlen wie eine Wohngemeinschaft mit gemeinsamem Fotoalbum. Man kann mit jemandem zusammenleben und trotzdem alleine sein. Und diese Einsamkeit ist besonders schwer zu erklären, weil ständig ja neben ihr jemand steht. Wer alleine in eine leere Wohnung kommt, der darf sagen, mir fehlt jemand. Aber wer neben einem vertrauten Menschen auf dem Sofa sitzt, bekommt schneller die Frage gestellt, was eigentlich sein Problem sei. Ihr habt doch alles. Das Haus, den Garten, 2 Kinder, den Hund. In der Psychologie gibt es dafür den Gedanken des uneindeutigen Verlustes. Ein Mensch ist da und zugleich nicht erreichbar. Der Körper sitzt am Tisch, beantwortet Fragen, reicht die Butter und weiß, wann der Müll abgeholt wird. Aber was Entscheidendes ist verschwunden. Aufmerksamkeit vielleicht, Neugier, Zärtlichkeit. Der Wunsch, in der inneren Welt des anderen noch vorzukommen. Für so einen Verlust gibt's leider kein Ritual, da bringt keiner Blumen, keine Trauerkarte und sagt herzliches Beileid zu der Beziehung, die noch existiert, aber dich nicht mehr erreicht. Es gibt keinen freien Tag und auch keine Trauerfeier. Du musst dann weiter funktionieren, weil offiziell ist ja nichts geschehen. Also trauerst du heimlich um jemanden, der abends fragt, ob noch Zahnpasta da ist. Das macht die Hoffnung so kompliziert. Hoffnung kann einen Menschen durch dunkle Zeiten tragen. Sie kann aber auch jahrelang ein Handtuch auf eine leere Liege legen. Vielleicht kommt die Liebe morgen, nach dem Urlaub, wenn das Projekt vorbei ist, wenn die Kinder größer sind, wenn weniger zu tun ist und wenn endlich Ruhe einkehrt. Wobei, Ruhe ist in manchen Beziehungen längst eingekehrt. Die heißt halt dann anders. Schweigen. Und Schweigen klingt harmlos, bis man merkt, dass darin seit Monaten keine einzige ehrliche Frage mehr laut gestellt wurde. Eine versucht dann, das gemeinsame Wir am Leben zu halten. Sie fragt nach, schlägt was vor, erinnert an früher. Vielleicht bucht sie ein Wochenende, zündet Kerzen an, obwohl längst klar ist, dass Kerzen auch nur Wachs mit überhöhten Erwartungen sind. Sie findet Worte für das Problem, weich genug, damit niemand sich angegriffen fühlt. Aber deutlich genug, damit überhaupt was ankommt. Und am Ende tröstet sie vermutlich noch den anderen darüber, dass es für ihn so schwer ist, über Gefühle zu sprechen. Ein echtes Wir kann Krisen überstehen. Es darf müde werden, streiten, schweigen und sich zeitweise aus den Augen verlieren. Liebe ist kein Dauerfeuerwerk. Und niemand will mit einem Menschen zusammenleben, der schon morgens beim Zähneputzen eine Wunderkerze anzündet und fragt, ob man noch die Verbindung spürt. Nähe braucht Alltag. Sie braucht auch unspektakuläre Tage, an denen die größte gemeinsame Leistung darin besteht, eine Waschmaschine auszuräumen. Aber Alltag und Abwesenheit sind halt nicht dasselbe. Eine schlechte Phase ist was anderes als ein Lebensmodell. Und entscheidend ist nicht, ob es gerade leicht ist. Ich finde, entscheidend ist es, ob noch beide auftauchen. Ob zwei Menschen an dem arbeiten, was zwei Menschen verbindet. Oder ob einer längst das ganze Wir trägt und der andere nur noch darin wohnt. Manchmal lautet die Wahrheit ohne Umwege, unser Wir tragt nur noch ich. Klingt tapfer. Fast wie so eine wahnsinnig selbstlose Liebeserklärung. Ich gebe uns nicht auf. Ich halte aus und durch und dicht. Nur wird aus Treue irgendwann eine sehr einsame Form der Kraft. Denn ein Wir, das nur einer trägt, wird mit jedem Tag schwerer. Einfach weil Gegenseitigkeit fehlt. Und ich glaube, das ist die tiefe Sehnsucht dahinter, wenn dir jemand fehlt, dem auch du spürbar fehlst. Da will ja keiner pausenlos bewundert werden. Und es geht nicht darum, Mittelpunkt eines fremden Lebens zu sein. Aber es geht um die Erfahrung, eine Bedeutung zu haben, die der andere tatsächlich bemerkt. Wenn ich verstumme, hörst du die Stille. Wenn ich mich zurückziehe, fehlt dir meine Nähe. Wenn ich unter dem Gewicht unseres Wirs zusammenbreche, bemerkst du dann, dass etwas gefallen ist. Menschen brauchen nicht nur jemanden, den sie lieben können. Sie brauchen Resonanz. Einen Blick, der zurückblickt. Eine Hand, die nicht bloß liegen bleibt, sondern zugreift. So ein Menschen, der nicht erst reagiert, wenn der gepackte Koffer im Flur steht. Liebe lebt nicht allein davon, dass sie einmal versprochen wurde. Sie muss in der Gegenwart Spuren hinterlassen. Ganz, ganz am Anfang der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und wir haben diesen Satz so oft wie eine Werbeanzeige für Partnerschaften gelesen. Jeden Tag verliebt sich ein Single. Ja, wäre halt schön, wenn sich zwei verliebten. Aber diese Aussage, finde jemanden, dann bist du nicht mehr allein. Die ist falsch. So einfach ist es leider nicht. Ein gemeinsames Klingelschild schützt nicht vor Einsamkeit. Auch ein Ehering ist kein technisches Gerät, das zuverlässig Nähe erzeugt. Der wurde ja nicht in Mordor geschmiedet. Man kann denselben Nachnamen, denselben Esstisch und dieselbe Decke teilen und trotzdem innerlich in verschiedenen Ländern leben. Deswegen glaube ich, dass die Wahrheit dieses biblischen Satzes viel tiefer liegt. Gott sieht den Menschen und nimmt seine Einsamkeit ernst. Er sagt nicht, stell dich nicht so an, es ist doch jemand da. Der zählt keine Möbel und gemeinsamen Versicherungen auf. Er sagt, es ist nicht gut, wenn ein Mensch alleine bleibt. Auch dann nicht, wenn auf der anderen Seite des Bettes jemand schläft. Die christliche Geschichte erzählt von einem Gott, der seine Liebe nicht für später reserviert. Gott legt kein Handtuch auf die Welt und sagt, ich komme da vielleicht später nochmal drauf zurück. Das Wort wird Fleisch. Die Liebe bekommt Hände, Augen, eine Stimme und staubige Füße. Sie erscheint. Sie setzt sich zu den Menschen an den Tisch, lässt sich unterbrechen, berühren und sogar enttäuschen. Gottes Liebe bleibt keine Absichtserklärung. Sie kommt an. Das ist jetzt keine einfache Lösung für eine Beziehung, in der einer alleine liebt. Es ist erstmal nur ein Maßstab. Liebe muss nicht jeden Tag groß sein, aber sie muss irgendwann erscheinen. In einem ehrlichen Satz, in einem Blick, der nicht ausweicht, in der Bereitschaft, sich helfen zu lassen und dem Mut zu sagen, ich sehe, was du hier alleine getragen hast. Gib mir was davon. Es muss nicht jede Beziehung enden, wenn die Handtücher kalt geworden sind. Manche Liebe findet zurück. Menschen können aufwachen, Gespräche können was öffnen, das lange verschlossen war. Beratung kann helfen und Vergebung kann auch wachsen. Aber nichts davon beginnt mit einem weiteren stillen Ja. Der erste Schritt ist halt nicht zwingend die Tür, sondern Wahrheit. Fang bei dir selbst an. Du kannst niemanden dazu zwingen, dich wieder zu lieben. aber du kannst aufhören, seine Abwesenheit Liebe zu nennen. Sag, dass du einsam bist und entschuldige dich doch nicht dafür. Und wenn deine Hoffnung inzwischen mehr wiegt, als sie trägt, dann darfst du auch mal laut fragen, ob derjenige noch kommen will oder nur möchte, dass sein Platz reserviert bleibt. Furchtbare Frage, ist klar. Denn solange das Handtuch da noch liegt, lässt sich die Leere als Potenzial für Zukunft deuten. Vielleicht später, morgen. Nimmt man es weg, dann sieht man die freie Liege. Man sieht, was da nicht ist. Und manchmal beginnt genau da die Rettung einer Liebe. Es kann genau dort auch der Abschied beginnen. Aber in beiden Fällen endet endlich die Täuschung. Liebe ist mehr als ein Grund zu bleiben. Sie ist ein Mensch, der erscheint. Einer, dem du fehlst. Einer, der nicht nur mit dir aushält, sondern mit dir lebt. Ein Mensch, der das Wir nicht aus deinen Händen reißt, aber seine Hände drunter legt. Die Liege ist reserviert. Das Handtuch liegt seit Jahren da. Kalt, schwer und nass von der Hoffnung auf irgendwann. Aber ein Handtuch ist kein Mensch. Und niemand hat das Recht, ein Herz zu reservieren, das er vermutlich gar nicht mehr besuchen will.